Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12termann.at.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Christoph Bosneck und zugeschaltet ist auch Tobias Kurakin. Hallo, Tobi.
Hallo.
Wir sind aber heute nicht zu zweit, sondern glücklicherweise zu dritt, denn unser heutiger Gesprächspartner ist einer der wichtigsten Menschen im österreichischen Fußball. Er startete als Sportjournalist in seinem Berufsleben und wurde folglich bei der TSG Hoffenheim zum Begründer der Videoanalyse. Als Co-Trainer von Ralf Rangnick ist er mitverantwortlich dafür, dass das österreichische Nationalteam aktuell bei 6 Siegen in Folge hält. Und am Tag nach dem 2-1-Testsieg gegen Serbien ist er zu Gast bei uns im Podcast. Ein ganz herzliches Willkommen an ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka.
Hallo, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren.
Lars, auch von mir, danke, dass du dabei bist. Wir haben es schon angesprochen, du bist einer der wichtigsten Menschen im österreichischen Fußball, für uns zumindest, wenn wir das, wie wir das recherchiert haben. Es werden aber nicht alle deinen Namen kennen, die uns zuhören. Vielleicht erklärst du einfach mal ganz kurz, was deine Aufgaben als Assistenztrainer sind und vor allem, wie du die Videoanalyse in den modernen Fußball gebracht hast, beziehungsweise wie dein Werdegang da war. Der Christoph hat es ja angesprochen, du bist ja über den Sportjournalismus, also eigentlich von der anderen Seite in den Fußball gekommen?
Ja, sehr gerne. Die Frage ist auch schon häufig aufgekommen. Das liegt daran, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man selber nicht auf diesem Top-Niveau gespielt hat, dass man so einen Werdegang hat, obwohl das in der Neuzeit ja immer wieder häufiger vorkommt. Ich habe seinerzeit Fußball gespielt, das höchste war Verbandsliga. Das war damals die 5., jetzt ist das die 6. Liga. Zu mehr hat es dann nicht gereicht. Ich habe Sport studiert und aufgrund der Tatsache, dass ich mir ziemlich sicher war, dass der Profifußball mir irgendwann nicht das Brot geben könnte, um durchzukommen, habe ich mir überlegt, dass ich diesen Journalismus sehr spannend finde, schon immer, habe auch als junger Kerl auch schon für die Zeitung geschrieben, immer mal wieder. Und so bin ich dann zum Sportjournalismus gekommen, habe dann beim Fernsehen gearbeitet, bei diversen Sendern, die meiste Zeit eigentlich beim WDR und darüber 2006 nicht nur die Fußballweltmeisterschaft begleitet mit der Sportschau, sondern auch die Hockey-Weltmeisterschaft, die damals in Gladbach stattgefunden hat. Der damalige Hockeytrainer war Bernhard Peters. Und den habe ich da kennengelernt. Und der war damals schon im Hockey sehr weit im Thema Analyse drin. Die haben das sehr professionell gemacht, haben Videoaufzeichnungen von allen Gegebenheiten gemacht, Training, Spielen und das analysiert, ausgewertet und mit den Jungs gearbeitet. Und das fand ich super spannend. Und dann ist der Bernhard Peters zu Hoffenheim gegangen, zu Ralf Rangnick. Und die haben damals mit diesem Projekt, wie man es damals nannte, Hoffenheim, probiert neue Wege zu gehen, Dinge zu machen, die vorher noch nicht so im Fußball publik waren oder noch nicht so Anklang gefunden hatten, obwohl es mit Sicherheit Sportarten wie NBA, NFL, überall in Amerika sowieso schon Leute gab, die mit Analyse zu tun hatten, das gemacht haben, im Fußball noch nicht. Und so haben sie das etabliert und suchten jemanden, der, wie Ralf es immer ganz gerne beschrieben hat, dessen Festplatte so ein bisschen leer war, weil ich hatte halt noch keine Erfahrung im Profifußball, habe mich zwar für Fußball interessiert, aber ich habe, wie gesagt, keine Profi-Erfahrung gehabt und das war ganz gut, so konnte ich halt von Anfang an lernen und habe dann dieses Thema mit aufgebaut. Ich war aber nicht der Einzige, es gab damals auch in Köln den Boris Notzen, der das auch zur selben Zeit gemacht hat. Und was für mich aber sehr gut war, dass ich halt mit Ralf Rangnick gearbeitet habe, der nicht nur ein hervorragender Trainer war, sondern auch ein hervorragender Lehrer für mich und mit an seiner Seite Helmut Groß, der leider verstorben ist, kürzlich. Aber das waren so meine Mentoren, die mir enorm viel beigebracht haben, nicht nur im Fußball, sondern auch im Menschlichen und im Lernen, Lehren, Weitergeben. Und so hat das alles so seinen Anfang gefunden.
Blicken wir nochmal zurück auf das Spiel gegen Serbien gestern. Was sind da für dich als Co-Trainer die Aufgaben vor und nach dem Spiel?
Ja, wir sind ja ein ganzer Trainerstab. Also wir haben den Cheftrainer Ralf Rangnick. Dann haben wir noch meine Co-Trainer-Kollegen, den Peter Perchtold, Uno Zienl und unseren Videoanalysten, den Stefan Oesen. Und nicht zu vergessen natürlich den Torwarttrainer. Und wir alle zusammen kümmern uns um die Taktik. Also es gibt da nicht so eine klare Hierarchie, sondern wir probieren uns gegenseitig zu unterstützen. Und das ganze Know-how, was wir da zutage bringen können, durch die Erfahrung, die alle miteinander irgendwann mal irgendwo gemacht haben, uns zu befruchten. Und meine Aufgabe ist es aber eigentlich genau wie von allen anderen, zusammen zu überlegen, was für eine Taktik wir für den Gegner brauchen. Jetzt muss man sagen, bei Serbien haben wir uns vor allem aber um uns selbst gekümmert. Wir hatten eine klare Idee der Trainingswoche, wie wir die gestalten wollten, um uns auch vorzubereiten für die spätere Europameisterschaft. Und haben Serbien nur so ein bisschen am Rande betrachtet. Wir haben uns natürlich schon angeguckt, was uns erwartet, aber nicht so wie jetzt in der EM-Quali oder wie wir es für die Europameisterschaft machen. Da werden wir dann viel, viel detaillierter mit dem Gegner ins Gericht gehen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben uns viel mehr um uns gekümmert und auch zu schauen, was wollen wir sehen von den Jungs, was brauchen wir nachher in den Spielen gegen Frankreich, Polen und Niederlande. Und haben demnach auch die Trainingswoche gestaltet, haben die dann nochmal aufgearbeitet und sind dann mit diesem Matchplan, den wir das Spiel hatten, ins Spiel gegangen. Und meine Aufgabe ist halt, wie die auch, wie gesagt, von den Kollegen, die Jungs darauf vorzubereiten, durch das Training, durch die Analysen, durch Meetings, durch Einzelgespräche und dann im Spiel selber halt auch zu schauen, setzen wir das um, wie setzen wir das um, müssen wir vielleicht ein paar Dinge ändern. Zum Beispiel haben wir, wenn ihr euch daran erinnert, so sehr gut angefangen, dann haben wir nachher Situationen gehabt, wo die Serben uns dann nach der 1-0-Führung auch so ein bisschen nach hinten gespielt haben. Und das war sehr gut, das zu sehen, weil das wird uns auch in der Europameisterschaft erwarten, wie wir damit umgehen, wie kommen wir wieder aus dieser Drucksituation raus, wie schaffen wir wieder Höhe, können den Gegner wieder in die eigene Hälfte drängen, wie sind wir in der Boxverteidigung, das war für uns auch sehr wichtig. Wir haben gestern, finde ich, hervorragend die Box verteidigt gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft, die eigentlich dadurch glänzt in der Regel, durch Flanken oder Standardsituationen zu Torerfolg zu kommen. Und das haben wir bis zum Gegentor, oder bis auf das Gegentor, muss man sagen, auch bis zur letzten Minute echt sehr, sehr gut gemacht. Das war gut zu sehen. Daran haben wir auch arbeiten wollen. Da wollen wir uns auch noch verbessern. Und diese Dinge beobachten wir dann im Spiel und überlegen, müssen wir den Jungs was mit denen auf den Weg geben. Genauso wie die Situation, wenn ihr euch daran erinnert, dieses 4-2, so eine konterähnliche Situation, wo wir Niki Seibert dann den Ball rüberspielen will. Das sind eigentlich genau die Trainingsinhalte gewesen, da könnte ich euch jetzt 10 zeigen, wo wir genau das trainiert haben und dann am Ende war die Idee von Niki auch eigentlich perfekt, weil er den Gegner halt nach links rüberlegt durch sein Dribbling und ihn ansaugt und dann gegen die Laufrichtung eigentlich den Rücken spielen will, bloß er trifft halt leider dann die Hacke von dem Innenverteidiger, ansonsten war es einfach eine perfekte Szene und diese Dinge haben wir halt im Training gearbeitet und dann probieren wir die halt auch im Spiel wiederzuerkennen und dann halt daraus Schlüsse zu ziehen, was brauchen wir noch und uns vorzubereiten auf die Gruppe.
Als Assistenztrainer ist man ja immer sehr nah am Cheftrainer, logischerweise, aber du hast es vorher schon angesprochen, Ralf Rangnick hat ja deinen Weg sehr stark mitgeprägt und in den letzten Wochen und Monaten hat es die Diskussion gegeben mit einem möglichen Wechsel nach München, wo du auch schon gearbeitet hast. Deutsche Medien berichten, du wirst dann nicht so angetan von der möglichen Rückkehr zu den Bayern, stimmt das?
Also das ist insofern nicht ganz richtig, weil ich habe das nie zu jemandem gesagt, das ist also eine Spekulation. Trotzdem kann ich ruhig sagen, dass ich mich mit diesem Thema nicht sofort anfreunden wollte, einfach nicht so sehr, weil es aber gegen Bayern München ist oder war, sondern einfach, weil es hier beim ÖFB mit den Jungs, mit dem Staff, mit allem, was wir hier an Menschen vorfinden, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen oder ich zusammenarbeiten darf, einfach richtig schön ist. Also es macht irre viel Spaß. Es ist eine erfolgreiche Geschichte, die wir bis jetzt beschreiben dürfen und bei der ich oder wir Teil sein dürfen. Und das ist das, was eigentlich viel mehr ins Gewicht fällt als eine Tatsache, dass ich schon mal dort war. Ist ohne Frage eine total spannende Aufgabe gewesen oder wäre es immer noch, so eine große Mannschaft zu trainieren. Ich habe das damals schon mal miterleben dürfen. Aber die Umstände sind einfach nun mal andere. Wir haben jetzt eine Europameisterschaft, auf die wir lange hingearbeitet haben, mit einer fantastischen Mannschaft, mit einem fantastischen Umfeld, in einem meiner Meinung nach fantastischen Land. Ich finde, das, was hier passiert und passiert ist in den letzten 2 Jahren, hat mir, wie man schön sagt, taugt mir. Und deswegen fällt das viel, viel mehr ins Gewicht als irgendwelche anderen Überlegungen.
Du hast es eh vorher schon angesprochen, dass ihr euch im Trainerstab sehr viel mit Taktik auseinandersetzt. Jetzt ist Ralf Rangnick natürlich dafür bekannt, so diesen Red Bull-Fußball, wie man es oft hört, erfunden zu haben und auch über die Jahre immer weiterentwickelt zu haben. Würdest du sagen, ist das oder war das gewissermaßen eine Revolution im Fußball? Hat da Ralf Rangnick eine neue Phase im Fußball eingeleitet, an der du auch zum Teil mitgearbeitet hast?
Ja, auf jeden Fall. Es fing eigentlich schon in den 80er Jahren an durch Helmut Groß, der so der Lehrmeister von ganz, ganz vielen Trainern war, auch vom Ralf, und der auch mein Mentor war. Und der dann durch Ralf natürlich auch jemanden hatte, der als Trainer, Talenttrainer, Genie vielleicht in gewissen Weisen, wenn man es sogar sagen kann, in der Lage war, bei guten Vereinen das auf den Platz zu bringen und damit einfach auch den Fußball neu beschrieben hat, wie es halt auch andere gemacht haben. Das haben wir gerade eben schon über Bayern gesprochen, auch Guardiola, finde ich, als er damals bei Bayern aufgeschlagen ist, hat den Fußball in Deutschland verändert. Und so hat es halt damals Ralf halt auch gemacht. Zuerst dann mit Ulm und dann mit verschiedenen anderen Vereinen. Mal dann auch besser, mal schlechter, weil auch einfach vielleicht die Rahmenbedingungen nicht immer perfekt passten. Aber sobald es halt so war, dass die Rahmenbedingungen passten, wie zum Beispiel auch seinerzeit mit Hoffenheim, dann mit den Red Bull Clubs, dann sieht man halt die Handschrift und dann sieht man halt, was das für eine Art von Fußball ist. Und manche mögen das, manche mögen das nicht. Ich mag es. Ich finde diese Proaktivität des Fußballs, das Selbstbestimmen, das Dominanzsein in allen Spielphasen, einfach die schönste Art des Fußballs. Das finde ich, macht mir am meisten Spaß. Und was wir jetzt ja haben, ist eine außergewöhnliche Situation, denn es gibt einfach nicht so viele Nationalmannschaften, die so spielen wie wir. Vielleicht damals Chile vor einigen Jahren, und ansonsten verhalten sich die Nationalmannschaften oftmals ein bisschen anders. Wir probieren halt diese Art des Fußballs auf den Platz zu bringen, haben natürlich aber auch das Glück, dass wir super Spieler dafür haben. Also unsere Spieler ziehen das voll mit, sind sehr, sehr schlau. Ich habe, ich will nicht sagen, selten mit einer so schlauen Mannschaft gearbeitet, sondern würde ich über die anderen vielleicht was Blödes sagen, das meine ich gar nicht so, aber diese Mannschaft ist einfach top, so was das Annehmen von Aufgaben angeht, das Verstehen, das Umsetzen dann auch auf dem Platz in allen Bereichen, das macht einfach mega viel, viel Freude, und die Jungs haben, glaube ich, auch daran Freude. Und wenn man dann mit so einem kleinen Land wie Österreich gegen alle Mannschaften der Welt bestehen will und bestehen kann, dann ist das ja auch was Außergewöhnliches.
Fakt ist ja, dass Österreich auch unter euren Vorgängern schon relativ hohes Pressing gespielt hat, also weil eben die Spieler sind, wer sie sind. Und das lässt sich auch daran erkennen, dass Österreich bei der EM qualifiziert 2021 die niedrigen PPDA-Werte, also kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Kennzahl, die Aufschluss gibt, wie viele Pässe zugelassen wird in der Defensive, ehe man anpresst, gehabt hat. Trotzdem wirkt es jetzt unter euch viel einstudierter, viel klarer und vor allem in letzter Konsequenz auch viel erfolgreicher. An welchen Stellschrauben hat man denn da gedreht?
Ich kann eigentlich nicht darüber urteilen, wie es in der Vergangenheit war. Ich habe mir zwar meine Trainingseinheit angeschaut und natürlich auch mal ein Spiel, aber um ehrlich zu sein, habe ich diese Vergangenheit nicht so verfolgt, sondern als wir angefangen haben, hatten wir nicht viel Zeit zur Verfügung. Und das ist auch immer wieder unser, nicht Problem, aber die Aufgabenstellung, der wir uns halt stellen müssen, dass wir Spieler bekommen, die in der Regel internationalen Fußball spielen, die eine hohe Belastungsrate haben, die teilweise 50, 60 Spiele in der Saison machen, und wir haben nicht so viele Trainings, nicht so einen hohen Trainingsload zur Verfügung. Wir müssen halt die Körner sparen, die Jungs uns anbieten, und dann halt für die Spiele fit machen. Das bedeutet, wir haben gar nicht so sehr zurückgeblickt, sondern haben einfach in der Kürze der Zeit überlegt, was können wir mit den Jungs auf dem Platz einstudieren, was können wir mit den Jungs in einem Meetingraum durch eine Analyse, durch ein Gespräch, durch ein Video, durch eine Sitzung erarbeiten, um diesen Fußball auf den Platz zu bringen. Und das war so eher unsere Aufgabenstellung. Wir haben jetzt nicht probiert, Dinge aus der Vergangenheit zu verändern, sondern eigentlich nur vorne zu blicken, was können wir machen. Und wir haben auch ein bisschen gebraucht, das ist ja auch augenscheinlich. Also wir haben ja in der Nations League jetzt nicht unbedingt überperformt. Das erste Spiel war gut gegen Kroatien. Danach haben wir auch noch immer ein gutes Spiel abgeliefert gegen Frankreich mit dem 1-1. Aber dann haben wir auch gegen Dänemark verloren. Also wir sind ja dann in der Nations League abgestiegen, weil wir es einfach dann auch nicht immer auf den Platz gebracht haben, muss man auch sagen. Und es brauchte einfach auch so ein bisschen. Und jetzt in der Qualifikation und auch in den Testspielen, die wir gute Mannschaften hatten, hat man, glaube ich, gesehen, dass sehr viel ineinander greift. Und aber es ist halt im Fußball, da müssen wir auch ganz, ganz ehrlich sein und unromantisch. Es wird mir auch mal Spiele geben, wo man den Fußball nicht so sieht, wo man sich fragt, okay, was haben wir nicht gut gemacht, das hätten wir besser machen können. Das ist einfach so. Und aktuell läuft alles sehr gut. Wir haben jetzt 6 Siege in Folge, aber wir werden immer wieder Stellschrauben verändern. Was wir probiert haben, ist, kann man vielleicht sagen, ist, dass wir den Schwarmgedanken in den Mittelpunkt gestellt haben, dass wir halt den Jungs probiert haben, durch Trainingseinheiten, aber auch durch Gespräche zu verdeutlichen, dass sie alleine sehr schwer schaffen, gegen gute Mannschaften zu bestehen. Wenn sie aber zusammen agieren und sich gegenseitig unterstützen, sowohl mit als auch gegen den Ball, dann können wir den Gegner quasi vor die Aufgabe stellen, immer gegen einen Mann mehr spielen zu müssen. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Das sieht man, glaube ich, auch in der Art des Pressens. Also wir haben eigentlich immer die Aufgabe, Überzahl an Ballnähe zu schaffen, ballferne Räume freizulassen. Dieses Risiko gehen wir ein und auch gegebenenfalls hinten in Gleichzahl oder auch mal momentan in Momenten in Unterzahl zu sein. Und wenn wir das machen, dann ist es eigentlich wurscht, gegen welchen Gegner wir spielen, weil dann sind wir immer in der Lage, ihn zu übervorteilen. Und das machen wir halt durch Trainingseinheiten und auch durch Verständnis in Gesprächen oder Analysen.
Was uns auch aufgefallen ist, dass ihr besonders nach Standards sehr viele Tore macht, im Vergleich auch zu den vorherigen Spielen. Wie schafft man das, dass man in der Kürze der Zeit auch vor allem offensiv und defensiv bei Standardsituationen gefestigt ist, einerseits defensiv, wie gesagt, und offensiv die Tore erzielt oder gefährlich wird?
Ja, unser Standardspezialist ist der Peter Perchtold, also mein Co-Trainer-Kollege. Und was wir gemacht haben, wir haben halt enorm gute Schützen, muss man einfach sagen. Wir haben mit Kainzi, mit Sabi, mit David und noch vielen anderen einfach sehr, sehr gute Standardschützen. Und wir haben auch sehr, sehr gute Kopfballspieler. Und was wir probiert haben, ist, das klare Muster einzuarbeiten, aus denen wir heraus immer wieder verschiedene Varianten, ähnlich wie beim Anstoß zum Beispiel, das ist ja auch kein Zufall, sondern wir trainieren das und wir bereiten das vor. Und aus bestimmten Mustern und Basics können wir immer wieder Optionen erarbeiten, die uns Möglichkeiten im Spiel bieten, darauf zu reagieren und dann Lücken und Räume, die uns der Gegner halt anbietet, zu nutzen. Und so machen wir es bei Standards auch. Und wir trainieren das dann halt. Ja.
Kommen wir zum Euro-Kader. Josef Hickersberger hat 2008 vor der Heim-Euro gesagt, er hat nicht die Besten mitgenommen, sondern die Richtigen. Habt ihr die Besten oder die Richtigen ausgewählt? Und vielleicht, wie war deine Rolle bei Beobachten der Spieler?
Na, das ist, ist eine schwere Frage, insofern, dass ich da auf das, was in der Vergangenheit gesagt wurde, gar nicht so eingehen möchte, sondern ich kann euch gerne beschreiben, wie wir ausgesucht haben. Also das Casting für so eine Europameisterschaft läuft natürlich nicht irgendwie eine Woche vorher oder einen Monat vorher, sondern das läuft eigentlich schon eine ganze Weile vorher. Und wie ihr ja schon gesagt habt, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, kann man ja dann wiedererkennen. Also es gibt ja einen Wiedererkennungswert, das ist auch schön so, dass das so ist. Und wir probieren einfach, die Spieler zu identifizieren, die uns dabei helfen, diesen Fußball auf den Platz zu bringen. Und das ist dann auch einfach die einfachste Lösung, glaube ich, das zu beschreiben. Wir überlegen, was für Fußball brauchen wir, wie sieht das aus gegen die und die Gegner und wer ist in der Lage, das auf den Platz zu bringen. Und am Ende ist es natürlich auch so, wir als Trainer verstehen uns ja auch als klare Helfershelfer für die Spieler. Die Spieler spielen das Spiel und wir müssen die Spieler dabei unterstützen, dieses Spiel auf den Platz zu bringen und sich bestmöglich in diese Rolle auch reinleben zu können. Und dafür brauchen sie auch dann Unterstützung durch die richtigen Mitspieler. Und die muss man einfach identifizieren. Das ist einfach die Aufgabe. Da gibt es auch Sonderfälle und Problematiken. Da gibt es auch Situationen und Diskussionen, die echt schwer fallen. Wir haben dann Zoom-Meetings, Präsenz-Meetings, wo wir uns treffen, Workshops und darüber diskutieren. Und du kannst dir vorstellen, in einem großen Trainerstab gibt es auch verschiedene Meinungen. Da gibt es auch mal derjenige, der sagt, der Spieler taugt mir mehr und der andere sagt, ja, ich glaube aber bei dem Spieler, da kriegen wir ein bisschen mehr. Und es ist nicht so einfach. Am Ende muss man sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil es gerade ein Interview ist, sondern weil ich es wirklich so meine, dass die Spieler, die wir hier vorgefunden haben, die alle zu Gast bei uns waren, beziehungsweise Teil des Kaders und auch teilweise nicht mehr dabei waren, die haben sich alle astrein verhalten. Und das waren alles Top-Menschen. Und mir wäre es am liebsten, wir könnten alle mitnehmen, aber so geht es halt nun mal nicht. Und insofern ist die Aufgabe echt schwer. Und ich bin der Meinung, wir haben es geschafft, jetzt auch mit dem Großkader, von dem wir vielleicht auch noch der ein oder andere leider gehen muss, so aufzustellen, dass wir in der Lage sind, den Fußball auf den Platz zu bringen, den wir brauchen. Und so haben wir es einfach auch gemacht, ausgewählt.
Wie viel habt ihr rund um Kevin Stöger diskutiert im Trainerstab?
Ja, nicht nur Kevin Stöger, es gab auch noch andere Spieler, über die wir diskutiert haben, diskutieren müssen auch. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Ich kann euch sagen, wir gucken alle Spiele, also von allen Spielern werden alle Spiele geschaut, live vor Ort oder am Video. Und das kann man ja auch Postmatch machen. Also wir tauschen uns darüber aus, gucken die auch doppelt. Also die Trainer, Co-Trainer gucken alle auch dieselben Spiele und dann wird darüber diskutiert, wie hast du ihn gesehen, wie hast du ihn gesehen. War es besser? Geht es in eine Richtung? Es gibt auch Gespräche mit den Spielern, Telefonate. Und bei Spielern wie Kevin oder auch bei anderen gibt es natürlich immer wieder Diskussionen, die nachher aufkommen, wenn man sie nominiert oder nicht nominiert, weil er einfach eine super Saison gespielt hat mit Bochum. Ich war auch vor Ort beim Spiel in Düsseldorf zum Beispiel, beim letzten Spiel dann. Und natürlich gibt es dann Pro, Contra. Es ist einfach so, dass man die einen mitnehmen kann und die anderen eben nicht. Also es wird jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass wir über alle diese Kandidaten natürlich viel sprechen und uns die genau angeguckt haben und diskutiert haben, natürlich.
Jetzt verfügt Österreich nicht unbedingt über die größten Dribbler. Sehr viele Spieler, wie wir schon gehört haben, sind besonders stark gegen den Ball. Besteht da vielleicht die Gefahr bei der EM, dass man zu eindimensional ist und leicht dekodiert wird?
Ja, also das Land Österreich bietet dir ja eine bestimmte Anzahl von Spielern an, die es halt gibt und damit gehst du halt um. Und ich finde, wir haben echt Glück, dass wir fantastische Spielercharaktere in Österreich vorfinden, die sich im Laufe der letzten Jahre auch international behauptet haben. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt die Zahlen nicht im Blick, aber wenn man unseren Kader anguckt, weiß ich, wie viel Prozent, was du spielen gerade im Ausland, es wird schon eine hohe Anzahl sein. Das heißt also, auch überall, über die Grenzen hinaus wird anerkannt, wie gut österreichische Fußballer sind. Und wir haben verschiedene Qualitäten. Wir haben Dribbler, zum Beispiel, wenn ihr gestern wieder das Dribbling von Baumi gesehen habt, zum nicht gegebenen Elfmeter. Für mich war es ein ganz klarer Elfmeter. Das war jetzt das zweite Mal gegen Italien damals auch. Ich weiß nicht, warum die es machen, weil es ein Testspiel ist oder weil es die erste Minute ist. Es gab ja auch einen Videoassistent. Und keiner hat irgendwie was gesagt. Aber wir haben mit Baumi zum Beispiel einen fantastischen Dribbler, vielleicht sogar einen der besten, die man sich so wünschen kann, weil er einfach enormes Tempo-Dribbling hat, enorm stabil ist im Ballbesitz und den Ball nicht hergibt. Wir haben aber auch Spieler, die Speed haben. Wir haben Spieler, die Pässe spielen können in die Tiefe, die ein super Auge dafür haben. Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Bauchschmerzen, dass wir zu eindimensional sind. Ich finde, wir sind vielfältig gut aufgestellt im Kader. Wir haben eigentlich alle Qualitäten, die man braucht, um ein Spiel positiv zu gestalten.
Jetzt herrscht ja ähnlich viel Euphorie wie damals 2016, wo die Europameisterschaft dann alles andere als gut verlaufen ist. Und der Florian Klein und der Martin Hanig haben gemeinsam mit Zlatko Janusovic und Sebastian Prödl jetzt mal in einem Podcast gesagt, das Team selbst hat es damals schon ein bisschen bemerkt, dass das vielleicht nicht in so eine gute Richtung geht, weil die Vorbereitung von den einzelnen Spielern als alles andere als gut verlaufen ist. Also ich glaube, Flo Klein ist damals abgestiegen. Jetzt gibt es auch Leute im derzeitigen Kader, die ein bisschen Probleme gehabt haben. Flo Kainz ist jetzt abgestiegen mit Köln. Patrick Benz hat jetzt in der letzten Runde die Meisterschaft in Dänemark verspielt. Marcel Sabitzer hat das Champions-League-Finale verloren. Wie geht man mit sowas um? Macht man da noch extra Mentaltraining? Hat man da mehr Gespräche?
Ja, alles in allem sind wir eigentlich in einem sehr homogenen Austausch mit den Spielern und reden sehr viel, auch neben dem Platz. Natürlich, wir verbringen hier auch viel Zeit miteinander. Und da redet man natürlich auch mal über vergangene Erfolge oder auch Misserfolge. Machen die Spieler untereinander auch. Ihr könnt euch vorstellen, in so einer Gruppe wird auch mal gefoppt und mal gescherzt. Ich glaube, dass Sabias war ja der jüngste Fall, der jetzt auch als letztes zurückgekommen ist. Und das natürlich ihn mit Sicherheit ärgern wird und vielleicht auch traurig gemacht hat, dass es dann am Ende im Finale nicht gereicht hat. Aber das sind alles Profis und die freuen sich so krass auf die Europameisterschaft in Deutschland, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die diesen jüngsten Misserfolg, will ich gar nicht sagen, aber die jüngste Niederlage einfach ausblenden bzw. hinter sich gelassen haben und sich jetzt einfach Vollgas auf das kommende Event fokussieren und freuen. Und ich finde es sogar vielleicht so eine Art Medizin, was sie da bekommen, ne? Diese Möglichkeit, jetzt eine Europameisterschaft zu spielen und nicht zu lange im Urlaub jetzt zu sein und damit zu hadern, was vielleicht in der letzten Saison alles Blödes passiert ist.
Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei der Europameisterschaft und reden über die Gegner. Wir haben gelesen, dass jeder Assistenztrainer besonders für einen Gruppengegner abgestellt worden ist. Du dürftest für Frankreich oder dürftest dir besonders Frankreich angeschaut haben. Natürlich Topfavorit für die EM. Wie ist da so die Herangehensweise? Versucht man da mit den eigenen Tugenden erfolgreich zu sein oder geht man das Spiel vielleicht ein bisschen anders an? Wie stellt man sich auf einen Gegner wie Frankreich ein?
Also wir haben für alle Gruppengegner Scouts nochmal, die im Verband arbeiten, die den Gegner live beobachten, aber auch Portfolios vom Gegner nochmal anfertigen und mit uns im Austausch sind. Und es gibt bei uns keinen Co-Trainer, der speziell für einen Gegner zuständig ist. Und das machen wir alle immer zusammen. Habe ich eben schon mal erwähnt, dass wir da sehr intensiv Hand in Hand arbeiten und alles Know-how zusammen auf einen Tisch bringen und probieren, uns da auszutauschen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie wir uns auf so einen vermeintlich vielleicht enorm starken Gegner wie Frankreich vorbereiten, dann ist es so, dass wir unsere Erfahrung ja schon mit diesem Gegner in der Champions Nations League machen durften und dass wir vor allem aber über unsere eigenen Qualitäten uns sehr viel Gedanken machen. Also wie können wir unseren Fußball auf den Platz bringen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir dann einfach auch am stärksten sind. Und wenn wir das machen, dann sind wir auch in der Lage, jedem Gegner nicht nur Probleme zu bereiten, sondern jeden Gegner vor Aufgaben zu stellen, die vielleicht für ihn unlösbar sind, als im Gegensatz für uns. Und insofern bereiten wir uns auf die Franzosen eher als Gruppe vor. Also man hört ja oft so, ja, dann kommt ein Mbappé und dann gibt es noch den Spieler und der hat die und die Qualitäten, das stimmt. Aber wie ich eben erwähnt habe, sehen wir uns immer als ein Ganzes und wir rechnen nicht 1:1 auf, weil das können wir uns als Österreich nicht erlauben. Wir sehen uns als Team, als eigentlich eine Einheit bzw. ein Organismus auf dem Platz und auch nur so haben wir Chancen, das Bestmögliche zu erreichen. Und so werden wir auch das Spiel gegen Frankreich angehen. Die werden die Situation so erleben, dass sie halt gegen einen Organismus spielen, also eine Einheit auf dem Platz. Und wir so die Chance haben, sie auch in den ganzen einzelnen Scharmützeln, die auf dem Platz stattfinden, zu übervorteilen.
Ganz salopp bei Abschlussfrage dann, was ist wirklich machbar beim Nachbar?
Ja, ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt eigentlich, muss man das so erklären, dass alles möglich ist, wenn wir in Tritt kommen, wenn wir Situationen vorfinden, in denen wir gute Trainingsbedingungen schaffen, die Jungs sich wohlfühlen und den Fußball, den wir jetzt zuletzt auch in einfach super geilen Spielen wie gegen Deutschland, die Türkei auf den Platz gebracht haben, wenn wir das schaffen, bei der Europameisterschaft auf den Platz zu bringen, dann ist alles machbar und das müssen wir einfach versuchen. Wie das am Ende aussieht, kann ich euch nicht sagen. Das Fußballspiel ist auch ein Fußballspiel mit sehr vielen Momenten, die vom Zufall, von Glück, Pech geprägt sind. Du kannst alles reinschmeißen, einen super Spiel abliefern und trotzdem ein Tor kassieren. Und umgekehrt kann es genauso sein. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass wir alles versuchen werden oder alles machen werden, um diesen Fußball auf den Platz zu bringen. Und wenn wir das schaffen, dann ist alles drin.
Dieser schöne Schlusssatz und ich glaube, wir haben es relativ gut in der Zeit geschafft. Wir sagen danke für das Gespräch und alles Gute für die Europameisterschaft.
Danke euch auch, hat mich sehr gefreut.
Das war unser Gespräch mit ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka. Ich hoffe, es waren einige interessante Dinge dabei und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Bis bald.